Ich möchte euch mit Ihnen oder euch bitten, dass ihr euch versucht, etwas vorzustellen. Stellt euch vor, ihr seid eine Frau. Für vielleicht 50% da innen nicht ganz einfach. Aber probiert es trotzdem. Ihr seid eine Frau, ihr habt einen Mann, eine Familie, zwei Söhne. Und ihr habt ein Herz, das schlägt für Gott. Und ihr habt mal den Beschluss gefasst, dass ihr euren Mann freisetzen wollt an einer Bibelschule. Jetzt, weil ihr schon Familie sind und irgendwie auch gewisse Ausgaben habt, habt ihr das Geld nicht gehabt, aber ihr habt Leute gefunden, die haben Geld aufnehmen können. Ihr habt das Geld aufgenommen, dass der Mann oder dein Mann hat an die Bibelschule gehen konnte. Doch dann ist etwas Tragisches passiert. Dein Mann ist gestorben. Und als ob das nicht genug Verlust wäre und genug Problem, als Witwe mit zwei Kindern zurückzubleiben, über den Verlust hinwegzukommen, kommen die Gläubiger, wo ihr das Geld ausgelegt habt und wollt ihr das Geld zurück. Das Geld ist nicht rum. Was machen? Und sie sagen, wenn du nicht kannst zahlen, dann nehmen wir deine Söhne. Das Einzige, was dir einfällt in dieser Situation, ist, du gehst zum Rektor von dieser Schule und klagst ihm dein Leid. Wir kommen nachher nochmal auf die Geschichte zurück. Wir finden die in der Bibel. Was ich spannend finde, wenn ich die Geschichte gelesen habe, wie nah ist mir das selber zu jammern, zu klagen über Probleme, die sich so in meinem Leben irgendwie stellen. Man sagt ja manchmal auch so, wir Schweizer, wir sind das Jammervolk Nummer 1. Wir klagen oft vielleicht auf einem hohen Niveau, aber wir finden immer etwas zum Jammern oder zum Klagen. Ich habe mir dann nachher überlegt, ist denn das okay, wenn wir klagen und jammern? Es gibt viele Bibelvers, was heisst, freut euch immer, sind voll Freude, sagt immer Danke. Hat dann das Klagen Platz? Haben wir dann solche Gedanken gemacht, wenn ich in der Bibel schaue, habe ich gemerkt, wie Gott selber Klagen kennt. Wenn wir die Geschichte denken, beim Noah mit der Sintflut, da hat Gott hat sich beklagt oder es hat nach gejammert, wo er auf die Welt geschaut hat und gesehen hat, wie es dazu und her geht. Oder beim Mose auf dem Berg, wo er sein Volk, das er sich ausgesucht hat, eigentlich wollte vernichten, weil sie nichts Gescheites zu tun hatten, als um das goldene Kalb zu tanzen in dieser Zeit, wo der Mose auf dem Berg war. Und wenn wir so in die Propheten gehen, dann sehen wir dort drin, wie Gott sich immer wieder beklagt. Über sein Volk, das nicht hören will. Wo er immer wieder so gut war und sie nichts Gescheites zu tun hatten, als sich von ihm abzuwenden, anderen Göttern anzulaufen. Wir sehen aber auch Figuren in der Bibel, die klagen. Psalmen ist vielleicht zu einem grossen Teil ein Klagebuch. Denken wir an König David, der viel von den Psalmen verfasst hat. Wie viel fängt es an mit Gott? Wie hast du nur können? Wie kannst du das noch zulassen? Und wie kann das noch sein? Wie ist das ungerecht, dass mir das und das und das passiert? Oft verändert sich nachher die Sicht im Verlauf des Psalms, aber es fängt mit Klagen an. Oder Hannah, die Mutter vom Propheten, vom Samuel, die im Tempel ist und Gott ihr Leid klagt. Ich denke auch an meine Frau, Eva Maria, keine Figur aus der Bibel, aber sie beklagt sich oft auch bei Gott über mich. Über das, was ich irgendwo noch nicht begriffen habe. Oder wo ich einfach irgendwie noch so rüppelhaft bin oder nicht so mich verhalte, wie sie sich das vielleicht wünschen würde. Und das ist der Grund, wieso wir heute miteinander eigentlich dem Klagen auch einen Raum geben wollen. Vielleicht ist es ein bisschen ungewohnt, vielleicht auch nicht. Wir wollen uns orientieren an der jüdisch-orthodoxen Tradition der Klagemauer. Vielleicht sind wir schon mal dort. Wir haben hier nicht eine Klagemauer in dem Sinn, aber wir haben hier drei so Mauern. Da beim Kreuz ist eine Mauer, dort hinten bei dem Bistrotischli, wo das Bild hängt, wäre eine Mauer. Und rechts hinten, also von mir aus gesehen rechts, hat es auch nochmal so einen Platz, wo Mauer ist. Es liegen dort Zettel und Schreiber. Und ich möchte euch bitten, vielleicht müsst ihr einen kurzen Moment überlegen, dass ihr so einen Zettel nehmt, an die Mauer geht, oder an eine von diesen Mauern, und das, was ihr auf dem Herz habt, was euch beschäftigt, Gott anlegt. Ihr könnt das machen wie die Juden, murmelnd. Ihr könnt es auch rausschreien oder ihr könnt es leislich für euch machen. Ihr könnt den Zettel nicht nachher in die Ritzen hineinstecken, sondern ich bitte euch, dass ihr den Zettel wieder mit an euren Platz nehmt. Wir brauchen den noch. Aber lasst euren Klag freien Lauf. Jetzt die Möglichkeit, einfach bei Gott zu klagen. Ich möchte mit euch den Text anschauen, den ich euch vorher so ein bisschen mit reingenommen habe. Wir finden den 2. Könige 4. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubige und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Das ist die Situation, wo die Frau drin ist. Und wir lesen nachher im Vers 2, wie der Elisa antwortet. Er fragt sie: Was kann ich für dich tun? Und nachher: Sag mir, was du noch im Haus hast. Ich finde das ganz spannend, wie er mit einer Gegenfrage zurückfragt. Was hast du noch im Haus? Ich weiß nicht, ob die Frau das erwartet hat. Ob sie das Gefühl hatte, dass das ihr Problem löst. Aber das ist so für mich in dem Text wie ein Schlüsselstell geworden. Sag mir, was du noch im Haus hast. Da drin steckt etwas, was ich mit dem Begriff Proaktivität umschreiben würde. Proaktivität, so wenn ich das vielleicht definieren würde, es gibt da einen Interessensbereich, der sieht bei jedem bei uns anders aus. Aber das sind Sachen, die mit unserem Leben zu tun haben. Mein Job, meine Familie, Kirche, einfach alles, wo ich irgendwo mich drin bewege. Da gibt es Sachen, die mir nicht passen. Vielleicht ein mühsamer Chef, Kinder, die schwierig sind, Nachbarn, Krankheit. Und wir können nicht auf alles, was in unserem Interessensbereich ist, irgendwie direkt Einfluss nehmen. Aber in dem Bereich, gibt es einen Bereich, darum schreibt er mit Einflussbereich, wo wir direkt Einfluss nehmen können. Wenn ich einen schwierigen Chef habe, kann ich den Chef nicht einfach ändern. Aber ich kann mir überlegen, was ist mein Einfluss. Vielleicht kann ich gehen. Das wäre jetzt eine radikale Variation. Oder ich kann mir anfangen, überlegen, was sind denn die Sachen, die mein Chef so schwierig machen. Und ich fange an, seine Defizite irgendwie zu kompensieren oder auszufüllen. Meine Frau mit dem schwierigen Mann, sie kann mir ständig sagen, wie schwierig ich bin und jammern, nur wahrscheinlich benutzt das nicht sehr viel oder das Gegenteil. Oder sie geht zu Gott. Also was die Frau eigentlich schon gemacht hat in dem Text, ist hoch proaktiv. Weil sie nicht einfach nur jammert und klagt und im Selbstmitleid irgendwo sich trüllt, sondern sie geht zum Elisa. Dazu mal haben sie nicht einfach direkt zu Gott so gehen können. Aber man könnte auch sagen, dass er stellvertretend so für Gott gestanden ist. Wir haben den direkten Zugang, wir können zu Gott gehen. Also jedes Mal, wenn wir zu Gott gehen und klagen, das, was wir vorher da haben, ist das proaktiv. Wenn ich einfach bei meinem Freund mich beklage über meine Frau und wie mühsam das ist, und er findet, ja, kenne ich doch, meine ist auch so oder irgendwie, dann vielleicht hilft das ein bisschen, dass wir uns verstanden fühlen. Aber es löst das Problem nicht. Und spannend ist, bei Proaktivität, wenn wir anfangen, unseren Einflussbereich, wenn wir dort etwas anfangen zu tun, wird sich der vergrössern in unserem Interessensbereich. Aber es kostet mich etwas. Und ich glaube, das ist das, was wir alle kennen. Manchmal ist es einfacher, einfach zu jammern und sich im Selbstmitleid zu drehen und zu finden, ja, die Situation und es ist halt so schwierig und irgendwie bin ich halt einfach das Opfer. Auch wenn man manchmal vielleicht ein Opfer ist, nur es ändert sich daran nichts. Ich finde das noch spannend. Ich meine, Proaktivität, ich wüsste jetzt nicht einen Bibelvers, wo das irgendwo so drin steht. Aber wenn wir über Gott nachdenken, ist Gott selber hochproaktiv. Im Apostolikum als der Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde, er gestaltet. Und dann sieht er, wenn man an den Sündenfall denkt, wie die Menschen sich verhalten haben, nicht so, wie er sich das gedacht hat. Wenn ich Gott wäre, ich hätte gefunden, wisst ihr was? Jetzt könnt ihr eure Suppe selber ausbaden. Schaut doch selber. Nicht mein Problem. Aber nein, was hat Gott gemacht? Er kommt auf die Welt. Schickt seinen Sohn als Baby in die Welt. Das, was wir gefeiert haben, er stirbt am Kreuz. Das ist Proaktivität. Es hat ihn etwas gekostet. Und wenn wir uns überlegen, was das für einen Einfluss hat, und das ist ja das Zentrum von dem, wo wir glauben, auf die Welt, dann hat er am Kreuz den Tod besiegt. Ich glaube, wenn wir klagen bei Gott, dann tun wir genau das Richtige, weil es proaktiv ist und wir zu dem gehen, wo wir glauben und überzeugt sind, dass er der ist, der alles im Griff hat. Sag mir, was du noch im Haus hast. Wir lesen weiter, sie überlegt sich und sagt, deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl. Wie oft ist das vielleicht auch so, dass wir irgendwo das Gefühl haben, ja, unsere Probleme, die sind übermächtig, was wollen wir tun, was haben wir schon? Und doch lesen wir da, Sie hat nicht nichts mehr, wie sie sagt, sondern nur einen Krug Öl. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viel leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Wenn man zu Gott geht und klagt, müssen wir oder dürfen wir erwarten, dass er auch reagiert. Vielleicht ist das ein Punkt, der uns manchmal hindert, zu Gott zu gehen, weil es könnte etwas passieren. Es folgt ein Auftrag auf die Klage. Und wenn ein Auftrag folgt, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kann das tun oder ich kann es nicht tun. Bei dieser Frau lesen wir, sie hat es da. Aber ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt hat, als er ihr sagt, geh zu deinen Nachbarn und bitte um möglichst viel Krüge. Wir sehen es schon wieder. Es ist nicht einfach so gewesen, dass der Elisa gesagt hat, weisst du was, jetzt fällt irgendwie das Geld vom Himmel und das Problem ist gelöst. Sie hat etwas müssen tun, zu den Nachbarn gehen, um Krüge bitten. Was denken dich die Nachbarn? Was willst du mit diesen Krügen? Was soll sie denen sagen? Aber wir sehen, sie hat es da. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eins nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Ich glaube, dass das so ein Prinzip ist, das ich immer wieder selber auch erlebe und wo man in der Bibel findet, wenn Gott uns noch einen Auftrag gibt, können wir ihn tun oder nicht. In unserem Verstand oder mit, so wie wir den Auftrag vielleicht wahrnehmen, mag der lächerlich sein, komisch sein, unangenehm sein, völlig unverständlich, aber wir können ihn tun oder nicht. Irgendwo sehen wir immer wieder in der Bibel, wie es Gott liebt, gerade mit so Aufträgen, die für Menschen irgendwie hirnrissig oder komisch scheinen zu wirken. Der Gideon, am Schluss mit 300 Mann, einem riesen Heer gegenübertritt und sich in die Hörner blaset. Der Josua mit dem Volk, was um Jericho herum tappelt. Das Evangelium, mit den 5 Brot und den Fisch, 10'000 Leute. Auch dort sagt Jesus, gebt ihnen zu essen. Ja, die Jünger, was wie wollen wir, schick es heim, geht doch nicht. Und er fragt eigentlich die gleiche Frage wie der Elisa da, was ist denn rum? Und sie bringen ihm die paar Brot und den Fisch. Und wir sehen nachher, wie 10'000 Menschen satt sind und es noch mehr als genug vorig hat. Die Frau hat da, was Gott wollen hat. Und ich merke, wenn ich so in mein Leben schaue, dass das oft schon eine Herausforderung ist und ich vielleicht darum schon gar nicht zu Gott klagen gehe, weil ich ja weiss, dass dann auch etwas passieren könnte. Gottes Auftrag ist oft nicht so, wie wir ihn vielleicht vorstellen und wie wir ihn würden wünschen, wie unser Problem gelöst sein soll. Gottes Auftrag ist vielleicht auch nicht immer, dass er so kommt, wie wir das gerne hätten, dass jetzt der Engel kommt, wie er bei Maria erschienen ist und ihr jetzt sagt, was passiert, oder dass ein Brief da steht, Post von Gott, so und so und so. Ich glaube, oft Liegt es vielleicht schon vor unserer Nase? Manchmal wüssten wir es eigentlich schon ganz genau. Und manchmal kann Gott auch sehr klar werden. In meinem Leben merke ich das, wenn es um Geld geht und wenn es um meine Frau geht, redet Gott immer am deutlichsten zu mir. Vielleicht, weil ich dort am wenigsten will hören. Aber ich merke auch, wie es mich dort am meisten oft kostet, nachher seinem Auftrag zu folgen. Es war schon manchmal, dass wir Streit hatten. Ich verrückt war und gefunden habe, sie ist schuld oder ich bin im Recht und sie im Unrecht. Und wir sind im Bett gelegen. Und eigentlich kann ich dann einmal noch gut einschlafen, wenn ich müde bin. Aber sie nicht. Aber es ist ja nicht mein Problem. Und sie hat mich ja verrückt gemacht. Also, was soll ich jetzt? Und so oft ist die leiseliche Stimme vom Heiligen Geist gekommen und hat gesagt, weißt du was, Benni? Nimm sie in den Arm. In den Arm? Sicher nicht. Ich meine, ich bin jetzt hässig. Ich kann es können tun oder nicht. Und manchmal ist es da, manchmal nicht. Aber es ist schon spannend, wie das oft einfach etwas gemacht hat. Es hat mich auch etwas gekostet. Gleich mit dem Geld, wenn ich irgendwie etwas gespart habe, ich gebe gerne Geld aus für Kleider, das ist ein Hobby, und dann schaufle ich schuflich einmal mir das ganze Jahr ein bisschen etwas auf die Seite und dann einmal im Jahr gehen wir so richtig posten. Und irgendwann sitze ich auf dem WC und da kommt so eine Stimme, oder ein Gedanke, weißt du was, das Geld, das du jetzt da auf der Seite hast, das könnte man mal für etwas anderes ausgeben. Und dann geht es los. Ja, nein, aber und sowieso. Und anfangen zu diskutieren. Und ja, Gott lässt ja zu. Hat ja Geduld. Aber geändert hat sich nichts. Und es war ganz einfach gewesen. Entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Auch es gibt so viele Verheißungen, die Gott uns gibt, wenn wir geben. Und ich habe das jedes Mal wieder erleben. Nur ist es nicht so gewesen, dass am nächsten Tag im Briefkasten gerade irgendwie ein Einkaufsgutschein gestanden ist oder gerade das Geld wieder da war. Das wäre so meine Vorstellung von ich gebe und es kommt wieder zurück. Aber Gott hat immer gesorgt. Was ich ganz spannend finde, ist, was passiert, wenn wir tun, was Gott sagt. Ich lese weiter. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Das ist das, was passiert, wenn Gott übernatürlich, oder wenn er eben ist, eingreift. Und das ist das, wo wir dürfen immer wieder darauf hoffen oder wissen, dass wir so einen Gott haben. Proaktivität, irgendwo klagen, das können wir alles auch psychologisch erklären, dass das gut ist und dass das hilft und. Aber das Spannende ist, wir klagen beim Gott, beim Schöpfer von Himmel und Erde, der dich und mich gemacht hat. Und er hat Ressourcen und Möglichkeiten, wo über allem steht, was wir uns vorstellen können. Was ist das für eine Hoffnung, so einen Gott dürfen zu haben? Und wir sehen, wie die Frau nicht einfach nur das Geld hat zurückgeben konnte, sondern es war noch genug da, dass sie leben konnte als Witwe, was eine Herausforderung war in dieser Zeit, mit ihren Söhnen. Gott gibt so viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. ich so darüber nachdenke, könnte man sagen, ja, das ist alles schön und logisch, oder? Punkt 1, klagen, jetzt sind wir proaktiv, jetzt kommt der Auftrag, dann tun wir ihn, dann macht das Gott. Und das ist immer so einfach in einer Predigt oder so einem Schema, das aufzuzeichnen. Und man könnte dann sagen, mal, das stimmt, das verhebt. Aber wenn wir ins Leben schauen, merken wir, dass das oft komplexer ist, viel spannungsvoller ist und nicht einfach so schemamässig abläuft. Und wir sehen da immer wieder, wie Gott andere Zeitvorstellungen und Zeithorizont hat als wir. Und sich Probleme nicht immer so lösen, wie wir das denken. Ich glaube, es ist eine Herausforderung und eine Spannung, da drin zu leben, zu klagen, parat zu sein, zu reagieren. Und letztendlich ist sie auch ein Vertrauen oder ein Glauben, dass Gott handelt. Vielleicht erleben wir es nicht mehr. Vielleicht ist es ganz anders. Aber weil wir glauben, dass wir so einen Gott haben, dürfen wir uns an dem festheben. Und ich glaube, es ist ein Privileg, dürfen wir einander haben und sind wir nicht allein, dass wir uns immer wieder Mut machen können, dass wir einander helfen können, dran zu bleiben, dass wir zusammen vor den Gott kommen. Ganz kurze Bemerkung noch zum Öl. Öl ist oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Und ich finde es so spannend, wenn man die Geschichte jetzt mit dem nochmal anschaut und den Krug und dem Öl und sie sagt, das Einzige, was ich habe, ist ein bisschen Öl. Es ist bald Pfingsten. Und Jesus hat versprochen, dass jeder, der an ihn glaubt und wo er Herr ist, der Heilige Geist, sein Ratgeber, sein Beistand überkommt. Wie gut dürfen sie wissen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben nichts mehr, dass wir den Heiligen Geist haben. Und die Gefäße oder die Krüge, ich glaube, das sind wir. Und wenn wir Probleme lösen wollen, dann sind wir oft in der Gefahr, das nur mit unserem Verstand zu tun. Also Gott hat uns den ja gegeben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Heiligen Geist mit einbeziehen. Und parat sind, uns als Gefäß hinzustellen und den Raum zu geben. Wir sehen, die Gefäße sind nachher voll gewesen. Es wäre spannend, hätte sie noch mehr Gefäße gehabt, hätte sie noch weiter gefüllt. Aber es zeigt etwas von dem Überfluss und von diesen Möglichkeiten. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt nochmal deinen Zettel vornimmst, wo du aufgeschrieben hast, wo du bei Gott dich beklagt hast. Und wir werden eine kurze Zeit haben, jetzt einfach von der Stille. Und ich glaube, es wäre zu viel verlangt, das Gefühl haben, jetzt in diesen 2-3 Minuten, euer Problem wäre gelöst. Aber was ich euch möchte mitgeben, ist die Frage, die Elisa schon gestellt hat, sag mir, was du noch im Haus hast. Die Frage, die Gott dir stellt auf das Problem. Was ist das, was du hast? Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, heute Nachmittag oder auch unter der Woche, sich da Gedanken zu machen. Vielleicht ist es nicht gerade sofort ersichtlich. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, dass Gott immer mit dem schafft, was da ist. Mit dem, was er dir gegeben hat. Und so möchte ich mit dem abschliessen, dass er euch die Frage jeder für sich persönlich noch mal stellen kann auf die Klage. Vater im Himmel, danke, dass du Gott bist, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und du kennst uns, du hast die Klagen gesehen, die wir vor dich gebracht haben. Du kennst unsere Situationen, wo wir drinstehen. Du kennst unsere Ressourcen und unsere Möglichkeiten. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist
jetzt ganz bewusst auch über unser Denken, über unser Nachsinnen gibst, dass wir mit dem rechnen und wissen, dass du es liebst, aus diesen Möglichkeiten und diesen Sachen, die du gegeben hast, Grossartiges zu machen. Amen.